Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Seraphim von Ruhn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Folge Nummer 29, die vermeintlich letzte Folge des Jahres.
Die letzte oder, je nachdem wann ihr es euch anhört, die erste. Wir haben den 29., also zwischen den Jahren. Wir haben es uns sehr gemütlich gemacht, haben Baumkuchen angeschnitten, einen Tee in der Hand und haben uns gedacht, dass wir jetzt in den ruhigen Tagen uns mal hinsetzen und zurückschauen auf das Jahr 2022.
Genau, zwischen den Jahren, ideal, die beste Zeit des Jahres, alles ruhig, keine E-Mails, keine Anrufe, da kann man das prima machen. Ja. Und ja, wir haben auf die Nachrichtenlage geschaut von insgesamt 28 Folgen Redispatch und war nicht so einfach, wirklich das Wichtigste, das Gesamte, das große Bild zu zeichnen, weil einfach extrem viel passiert ist. Wir haben es probiert und haben mehrere Themenblöcke identifiziert, die wir jetzt einfach nochmal durchgehen würden, um hier in diesem riesigen Gemengelage an Nachrichten nochmal einfach einen Überblick zu geben, was ist eigentlich zentral in diesem Jahr passiert.
Ja, wir starten mit dem inhaltlichen Linien. Danach wird man auch nochmal ins Jahr 2023 schauen und uns fragen, wie geht's eigentlich weiter? Was sind die Fragen, die wir uns wahrscheinlich 2023 beantworten werden können? Und danach quatschen wir nochmal über unseren Podcast. War ja auch unser erstes Jahr. Und ja, gleich in dem Jahr, wo wirklich die krassen Sachen passiert sind. Und starten tun wir mit dem Klima. Wir haben ja uns auf die Fahnen geschrieben, aktuelles aus Energiewirtschaft und Klimapolitik. Und das ist ja auch die Motivation hinter der Transformation der ganzen Energiewirtschaft. Wir haben Probleme mit unseren Emissionen. Wir haben eine globale Klimaerwärmung.
Genau, wie hoch ist die? Was können wir da verzeichnen für das Jahr 2022?
Ja, wir haben nachgeschaut, wir haben Daten gefunden, die sich jetzt auf Daten bis Oktober beziehen. Also es ist noch nicht komplett oder das sind noch nicht die finalen Zahlen. Es ist 1,16 Grad wärmer gewesen als der Referenzzeitraum, auf dem sich auch das 1,5 bzw. 2 Grad Ziel beziehen. Also wir sind gar nicht mehr so weit weg.
Genau, Referenzzeitraum ist hier 1850 bis 1900, also ein etwas längerer Zeitraum. Und ja, ich glaube, kann man darüber streiten, ob das jetzt der geeignete ist oder nicht. Aber letztendlich sieht man anhand dieser Zahlen, dass wir weiterhin sehr hohe Temperaturen haben im historischen Vergleich und auch dieses Jahr ein besonders warmes Jahr wird. Und ich glaube, einen entscheidenden Punkt hast du gerade genannt mit 1,16 Grad. Lass es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein, wenn die finalen Zahlen vorliegen. Sind wir ja schon relativ nah dran an diesen 1,5 Grad. Ich meine, da hat man ja manchmal immer das Gefühl, da ist noch einiges an Luft drin, aber viel fehlt eigentlich nicht mehr. Dann haben wir diesen politisch vereinbarten Sollwert erreicht, den wir in Paris damals vereinbart haben, was wir möglichst schaffen sollten.
Ja, war jetzt auch kein Rekordjahr, das Jahr 2022, also vor 2 Jahren war es ein wärmeres Jahr, letztes Jahr war es etwas kühler, aber die letzten 7 bis 8 Jahre waren immer über einem Grad, also plus 1 Grad im Vergleich zum Referenzjahr. Im Jahr 2000 waren wir da ungefähr noch bei 0,7 Grad, die wir über dieser Referenztemperatur lagen. Genau, also diese Dringlichkeit wurde auch nochmal in den IPCC-Berichten verdeutlicht. Die kommen ja alle 6 Jahre raus. Dieses Jahr sind die 3 Berichte dann erschienen.
Genau, hier vielleicht nochmal ganz kurz 3 Berichte. Es gibt eben hier 3 Working Groups und es gibt dann zu jedem dieser 3 Working Groups jeweils einen Bericht. Die erste Gruppe ist einfach diese wissenschaftliche Basis, die Physik dahinter. Und hier nochmal die Erinnerung, die schreiben das letztendlich nicht selber, sondern werten Hunderte oder Tausende, glaube ich, von Papers aus, die entsprechend peer-reviewed sind und versuchen, das Ganze so zusammenzufassen, dass dann wiederum Entscheidungsträger in der Welt da was mit anfangen können. Deswegen dauert das auch alles ein bisschen länger und es macht keinen Sinn, das jedes Jahr rauszubringen. Deswegen ungefähr alle 6 Jahre. Das war jetzt der 6. Sachstandsbericht. Working Group 2 ist dann, was bewirkt dieser Klimawandel, der im ersten Bericht sozusagen festgestellt wird. Und der dritte ist dann letztendlich, wie gehen wir damit um, wie können wir ihn vermeiden, wo dann letztendlich auch Empfehlungen drin stehen bezüglich der Maßnahmen.
Ja, und der Bericht hat uns nochmal verdeutlicht, dass die globalen Emissionen wirklich noch steigen. Trotz all dieser Maßnahmen, die umgesetzt werden, befinden wir uns noch auf dem Weg nach oben. Und sie sagen, wenn wir das 1,5 Grad Ziel erreichen wollen, dann müssen wir in den nächsten 3 Jahren peaken, also den Höhepunkt erreichen.
Und genau, das hört sich jetzt an. Genau, wir müssen nicht den Höhepunkt erreichen, sondern wir müssen schauen, dass wir wieder runterkommen. Also das heißt, Wir müssen einen Turnaround schaffen. Wir müssen schauen, dass wir nicht immer weiter steigen, sondern wirklich umdrehen und deutlich die Emissionen senken. Das Schöne ist, dass der IPCC-Bericht auch nochmals betont, die Werkzeuge sind alle bekannt. Es ist jetzt keine technologische Herausforderung in dem Sinne, die vor uns liegt, sondern man muss jetzt wirklich in die Umsetzung kommen. Vielleicht war das auch der Grund, warum der Bericht als solches vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie vielleicht der davor oder davor. Ich kann mich noch erinnern, irgendwie 2 IPCC-Berichte zurück, da wurde wirklich massiv drüber berichtet. Aber eigentlich steht ja nichts Neues drin. Wir haben die Klimakrise, sie ist da, sie führt zu Problemen und wir wissen, wie wir sie lösen müssen. Und dafür müssen wir jetzt in die Umsetzung kommen. Und da ist ja eigentlich auf der internationalen Bühne das Entscheidende oder eins der wichtigen Dinge, die dort passieren, immer die COPs, die internationalen Klimakonferenzen, die auch dieses Jahr wieder stattgefunden hat.
Genau, die Konferenzen, die beispielsweise auch das Pariser Abkommen ausgehandelt haben und beschlossen haben. Diese Konferenz hat dieses Jahr in Ägypten stattgefunden und da ist enttäuschend wenig passiert. Also die großen Nachrichten jetzt auch nicht unter den Steffel zu stellen, waren beispielsweise, dass die Industrieländer sich darauf geeinigt haben, wirklich den finanziellen Transfer hin zu Entwicklungsländern auf die Beine zu stellen. Also dass auch finanzschwächere Länder dabei unterstützt werden, die Transformation voranzutreiben und sich vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen.
Vielleicht aus deutscher Sicht noch erwähnenswert, dass ja Olaf Scholz dort auch Werbung gemacht hat für seinen Klimaclub. Und da hatten wir jetzt in der letzten Folge auch darüber berichtet, dass tatsächlich jetzt die G7-Staaten diesen Klimaclub gegründet haben. Was der dann tatsächlich an Bedeutung hat, wird sich noch zeigen. Es gab allerdings eine Gruppe, die besonders unzufrieden ist mit der aktuellen Entwicklung.
Ja, die Gruppe ist Last Generation. Sie haben eigentlich in den letzten 6 Wochen die Nachrichten dominiert, waren aber bei uns eigentlich nie Thema.
Genau, und das hat einen guten Grund. Wir haben das gerade auch nochmal analysiert in der Vorbesprechung. Unser Podcast hat sich ja zum Ziel gesetzt, dass wir die Nachrichten aufbereiten, neu strukturieren, so dass man einen guten Überblick bekommt und nicht in die Wertung gehen. Und wenn wir nochmal schauen, wie in den Medien hierüber berichtet wird, geht es ja vor allen Dingen darum, ist das gut, was sie machen oder nicht gut? Also letztendlich genau das zu bewerten, die Aktion als solches. Allerdings hatten wir hier keinen nachrichtlichen Mehrwert drin gesehen hinsichtlich neuer Erkenntnisse, konkreter Forderungen. Wie gesagt, das meiste liegt eigentlich auf dem Tisch. Es geht ja eigentlich um die Forderung der Umsetzung. Und ich glaube, so ist es gekommen, dass in den Medien diese Gruppe sehr dominant war und in Redispatch eigentlich nicht erwähnt wurde. Aber im Jahresrückblick 2022, denke ich, müssen sie erwähnt werden. Und das haben wir hiermit gemacht.
Es sollte das Jahr der Umsetzung werden, ne? Im Februar ist allerdings Russland in die Ukraine einmarschiert, was politisch und in dem Ministerium dann wirklich die Agenda umgewürfelt hat. Ja, es war auch in den Nachrichten dieser Krieg mit am präsentesten. Wir haben versucht, das nochmal auseinander zu dividieren, was jetzt aufgrund des Krieges passiert ist, was aber parallel trotzdem noch weiter umgesetzt worden ist auf Bundes- bzw. europäischer Ebene.
Ja, also ich glaube, wenn man auf 2022 schaut, genau, ist es das zentrale Ereignis und insbesondere im Bereich der Energiepolitik, Energiewirtschaft. Also wenn ich mein letztes Praktikum an Stadtwerken Leipzig noch hinzunehme, Ende 2022 arbeite ich jetzt in der Branche seit 20 Jahren und ich glaube, es gab noch nie ein Jahr, wo Energie so dominant diskutiert wurde, wirklich in allen Bereichen der Gesellschaft mit solchen Rückwirkungen auf die Wirtschaft, ganze Thema Versorgungssicherheit, Preise, Deindustrialisierungs-, Schreckensszenarien etc. etc. Kommen wir dazu noch in den Einzelnen, aber es war wirklich eigentlich das Energiejahr. Also wirklich überall wurde über das Thema Energie gesprochen.
Und es wurde wirklich deutlich, was Energie für die Gesellschaft bedeutet. Also wo überall Energie drinsteckt, wo aber auch Erdgas drinsteckt in der stofflichen Nutzung, was alles darauf aufgebaut ist.
Genau, und warum, nochmal so einen Schritt zurück, hat dieser Krieg für Europa so viel ausgelöst, was wir dann dieses Jahr erlebt haben. Und ich glaube, du hast noch mal ein paar Zahlen rausgesucht, um diese Bedeutung klarzumachen, der russischen Energieimporte nach Europa.
Ja, wenn man einfach nur 2 Jahre zurückschaut ins Jahr 2020, da wird Russland als Hauptlieferant für Energie der EU noch betitelt. Also um es kurz zusammenzufassen, 58% der Energie, die wir hier in Europa verbrauchen, wird importiert. Und alles, was importiert ist, ist fossil. Und diese fossile Energie kommt hauptsächlich aus Russland. In Zahlen bedeutet es, bei Kohle mehr als die Hälfte der Kohle kam aus Russland. Bei Erdöl war es ungefähr ein Drittel, 29%. Und bei Erdgas war es knapp die Hälfte, 43%. Also wirklich starke Abhängigkeiten von Russland und auch eine ja wirtschaftlich florierende Partnerschaft, um es mal so auszudrücken. Und diese Zusammenarbeit ist dann im Zuge dieses Krieges zusammengebrochen. Also unabhängig von wem es ausgelöst worden ist, all diese drei Ströme, Kohle, Erdöl, Erdgas, sind in diesem Jahr versiegt.
Genau, und besondere Rückwirkungen hatte die verminderten Importmengen von Erdgas nach Europa. Das liegt einfach daran, dass hier das über Pipelines passiert ist und man hier sehr schwierig neue Lieferanten dann finden konnte. Dazu werden wir auch noch was sagen, das ganze Thema LNG-Importe. Im Bereich Kohle, Erdöl haben wir auch einen globalen Markt, der gut über Schiffe aktuell stattfindet. Auch hier haben wir sehr, sehr hohe Preise dieses Jahr gesehen, aber die Nachrichtenlage mit all ihren Rückwirkungen wurde natürlich über das Thema Erdgas dominiert. Und damit kommen wir gleich zu einem Thema, was wirklich das ganze Jahr plötzlich in aller Munde war, das Thema Gasspeicher. Wie sind die gefüllt? Wo stehen wir da aktuell? Kriegen wir genug zusammen, um durch den Winter zu kommen? Und da vielleicht die aktuelle Zahl von heute. Wo stehen wir? Genau, die Speicher stehen bei 88,6%. Das ist ein sehr schöner, hoher Wert. Aktuell wird sogar wieder eingespeichert. Das liegt natürlich vor allen Dingen an den warmen Temperaturen, die wir aktuell haben. Somit sind auch 4 der 5 Indikatoren, die jetzt auf der BNetzA-Seite veröffentlicht werden, im stabilen Bereich. Das heißt, das Einzige, was ein bisschen kritisch gesehen wird, ist, dass der Verbrauch temperaturbereinigt kritisch ist. Also wir sollten eigentlich immer noch ein bisschen mehr einsparen. Wir sparen momentan eigentlich nur oder vorrangig deswegen ein, weil es so warm ist. Genau, und da vielleicht, wenn wir auf das ganze Jahr schauen, da muss man sehen, dass wir mit einem relativ geringen Speicherstand schon gestartet sind. Und da muss man dann noch ein Jahr zuvor schauen. Wir sind nämlich in den letzten Winter 2021/22 nur mit einem Füllstand von 60% gestartet. Das ist wirklich sehr, sehr niedrig, historisch niedrig. Hat sich ja im Nachhinein gezeigt, dass das auch stark von Russland so getrieben war, dass hier Speicher, die Gazprom gehört haben, letztendlich nicht befüllt waren und wir hier wirklich mit einem sehr geringen Stand in den Winter gestartet sind und deswegen auch mit diesem niedrigen Stand aus dem Winter gekommen sind.
Okay, also im Frühjahr sind wir mit 30% rausgekommen. Da lief Nord Stream 1 noch. Wir haben pipeline-gebundene Gasimporte aus Russland gehabt. Aber dann hat Russland auch weiter beschlossen, einfach weniger zu liefern. Ne? Es wurde die Alarmstufe ausgerufen und man hat hier aus europäischer bzw. deutscher Sicht versucht, dann stärker mit immer mehr Geld mehr Gas auf dem Weltmarkt einzukaufen.
Genau, also Alarmstufe des Notfallplans Gas, genau, also der hat ja bislang noch nicht gegriffen, da gibt es ja die Frühwarnstufe, die kam ja zuerst, sind wir auch alle Experten geworden und hat natürlich alle Sorge, dass wir in die Notfallstufe kommen. Das wurde bislang vermieden. Das wäre ja dann wirklich, wenn es eben zu gezielten Abschaltungen kommt, zu angeordneten Nichtverbräuchen bei beispielsweise Industriebetrieben. Um das zu vermeiden, wurde mit aller Gewalt jetzt Gas eingekauft und die Gasspeicher gefüllt. Wir haben das ja dann wirklich auch diese Ziele erreicht. Das war allerdings auch sehr teuer. Globaler Markt heißt in dem Fall vor allen Dingen natürlich über unsere europäischen Nachbarn. Hier dann die Pipeline-Importe nach Deutschland, wie eben aus den Niederlanden, Norwegen. Und Deutschland hat ja bislang noch kein LNG-Terminal. Das heißt, auch die LNG-Importe nach Europa kamen dann über die Nachbarländer und dann über Pipelines nach Deutschland.
Und da war die Motivation eben entsprechend groß, diese Solidarität der europäischen Nachbarländer nicht weiter in Anspruch zu nehmen, sondern auch hier Selbstständigkeit zu erlangen und eigene Terminals aufzubauen. Und das wurde in Rekordtempo durchgeführt.
Genau, also das war ja eins unserer dominierenden Themen im Jahr 2022. Wie sieht's aus mit den LNG-Terminals? Und waren sehr ambitionierte Pläne, die dann Mitte des Jahres verkündet wurden. Und tatsächlich wurde es wirklich geschafft, hier zumindest den ersten Terminal einzuweihen. Und zwar am 17.12. und zwar in Wilhelmshaven. Wir haben darüber berichtet. Hier haben wir hier so ein FSRU liegen, so ein schwimmendes Terminal, die Hohe Esperanza. Und auch in Lubmin ist es so, dass jetzt genau die Tage der Testbetrieb als solches gestartet ist. Es sind die letzten Genehmigungen, die noch ausstehen, aber das ist ein privat betriebenes LNG-Terminal, wohingegen die 5 staatlichen eben in Wilhelmshaven kommen, in Stade, in Brunsbüttel und auch in Lubmin. So, dass wenn die dann alle kommen im Laufe des nächsten Jahres, wir ungefähr ein Drittel des historischen Erdgasbedarfs abdecken können.
Ja, ein Drittel ist ein bisschen weniger als 43%. Ist ja jetzt noch eine Lücke, grob überschlagene, von 13%.
Ja, wobei man schauen muss, die Zahlen, die du vorhin genannt hast, sind ja europäisch. Die deutschen Abhängigkeitszahlen Richtig. Sind noch deutlich höher. Aber wir haben ja auch noch die anderen Bereiche ausgeweitet, wie jetzt zum Beispiel aus Norwegen. Und natürlich soll auch stark natürlich weiter auf Einsparungen gesetzt werden, Effizienzsteigerungen und dort, wo es geht, auch auf Energieträger wechseln.
Ja, also die Herausforderungen bleiben hier groß. Es ist nicht geschafft, auch wenn es beeindruckend ist, dass hier trotz weggefallener russischer Importe die Situation einigermaßen gut und stabil ist.
Ja, so weit würde ich noch nicht gehen. Noch stehen die LNG-Terminals nicht und die Stimmen mehren sich ja, dass nicht der aktuelle Winter das Kritische ist, sondern der nächste Winter. Und da sind ja ein Großteil LNG-Terminals da. Aber wir hatten ja dieses Jahr in 2022 schon noch eine lange Phase von russischen Erdgasimporten. Das dürfen wir nicht vergessen. Die fehlen im nächsten Jahr. Wahrscheinlich. Es gab jetzt wieder die letzten Tage die Anmeldung, dass wohl doch wiederum Exporte von russischer Sicht Richtung Europa wie die Jamal Pipeline stattfinden sollen. Also vielleicht entspannt sich die Situation auch nochmal. Aber an sich ist es immer noch eine knappe Situation, wenn wir auf den nächsten Winter schauen. Langfristig gesehen kriegen wir hohe Importmöglichkeiten in LNG Terminals. Wurde ja auch stark kritisiert, dass das vielleicht zu viel des Guten ist, dass wir hier Lock-in-Effekte schaffen in eine fossile Infrastruktur, ob das so sinnvoll ist. Im Kurzfristigen, denke ich, ist es notwendig, wenn man einfach auf die nackten Zahlen schaut. Und auch wir hatten das ja analysiert, hier nochmal in den Shownotes verlinkt, wie sich das genau darstellt, Überkapazitäten, Rückgang des Erdgasverbrauchs in einem Klimaschutzszenario und natürlich die ganze Diskussion, langfristig können wir diese LNG-Terminals ja vielleicht auch dafür nutzen, grüne Energieträger zu importieren, also das ganze Thema H2-Ready. Auch hier gab es ja eine schöne Studie von den Fraunhofer-Kollegen, haben wir ja auch nochmal verlinkt, die das nochmal dargestellt haben, dass man in der Planung das entsprechend berücksichtigen muss und somit nicht zwingend Lock-in-Effekte dann generiert.
Also wir hatten es dieses Jahr wirklich mit einer realen Knappheit an fossilen Energieträgern zu tun. Heißt auch im Allgemeinen, wir hatten wirklich wenig Energie zur Verfügung. In der Marktwirtschaft heißt es, die Preise steigen.
Genau, also das war ja eigentlich dann das dominante Thema, die extrem hohen Preise, die wir dieses Jahr gesehen haben. Und das war wirklich historisch. Wenn man früher irgendwie an den Börsen, Strompreisbörsen gesehen hat, dass es hohe Preise gab, dann ging das mal um 10, 20 Euro pro Megawattstunde hoch. Bei Erdgas ging das vielleicht mal um 5 Euro pro Megawattstunde hoch, also in dieser Langfristperspektive. Und dieses Jahr haben wir Preise gesehen, die haben wir so noch nie gesehen.
Das war das Zehnfache.
Genau, also in der Spitze ohne Probleme das Zehnfache, im Terminmarkt teilweise sogar noch mehr. Also wir sind im Strom bis zu 1.000 Euro hochgesprungen und im Gasbereich eben auch, wie du richtig sagst, im Bereich von Zehnfache. Und wir haben das ja auch mal ausgerechnet, was das bedeutet mit einer einfachen Bierdeckelrechnung, auch hier nochmal verlinkt in den Shownotes. Und das ist eigentlich relativ einfach zu rechnen. Wenn wir 1000 Terawattstunden Gasverbrauch in Deutschland ungefähr haben, dann bedeutet 1 Euro pro Megawattstunde extra 1 Milliarde zusätzliche Ausgaben, auf die Verbraucher zukommen. Und wir hatten im historischen Mittel, wir haben ja hier immer diesen schönen Vergleich gehabt, die letzten 3 Jahre versus den Preisverlauf dieses Jahres gesehen, dass wir ungefähr ja um die 20 Euro, wenn man die hohen Preise vom letzten Jahr schon noch mitnimmt, dann lagen wir bei 26 Euro pro Megawattstunde und da hatten wir locker 100 Euro mehr, und zwar nachdem sich es wieder ein bisschen beruhigt hatte in den Terminmärkten, und das bedeutet 100 Milliarden Euro extra für die Verbraucher. Hier vielleicht ein kurzes Update. Jetzt zwischen den Jahren ist tatsächlich so, dass es da nochmal eine deutliche Entspannung gab. Wir sehen jetzt im Terminmarkt für das nächste Jahr Preise von ungefähr 84 Euro pro Megawattstunde. Ist natürlich immer noch sehr, sehr, sehr viel, aber eben nochmal ungefähr 50 Euro weniger als die letzten ja, 2 Monate und damit eine schöne Entspannung. Und vor allen Dingen finde ich sehr interessant, wenn man auf die Jahre 24, 25 schaut. Im Jahr 25 wird momentan gehandelt für ungefähr 46 Euro pro Megawattstunde. Und das sind so Zahlen, die man auch kolportiert hat. Das müsste irgendwie vielleicht der langfristige Preis werden, wenn man sich an LNG-Preisen orientiert, irgendwo zwischen 30 und 50 Euro. Und das sieht jetzt wohl schon auch der Markt.
Die werden jetzt schon so gehandelt. Also es werden jetzt schon Terminprodukte für 45 Euro gekauft.
Muss man immer mit Vorsicht betrachten. Man muss immer schauen, wie hoch ist die Liquidität, wie viele Kontrakte wurden gehandelt. Aber das ist die aktuelle Markterwartung. Im Strom ist es so, auch dort sind die Preise deutlich zurückgegangen. Sehen wir jetzt für das nächste Jahr 238 Euro pro Megawattstunde und dann für 25 die 165 Euro pro Megawattstunde. Deutlich weniger als die letzten Monate. Aber im Vergleich zu den letzten 3 Jahren, da lagen wir bei 59 Euro pro Megawattstunde, auch extrem viel. Und auch hier gilt, jede 10 Euro pro Megawattstunde extra im Vergleich zum historischen Vergleichspreis sind ungefähr 5 Milliarden Euro, die auf die Verbraucher zukommen.
Was ich so interessant fand dieses Jahr war, dass wir Anfang des Jahres schon extrem hohe Preise hatten, weil die Energiespeicher so niedrig befüllt waren. Dann hatten wir Schocks durch die Invasion von Russland und dann ist es gestiegen, gestiegen, gestiegen. Aber beim privaten Verbraucher ist es erstmal nicht angekommen. Das hat damit zu tun, dass die Preise erst in Verzögerungen von bis zu einem Jahr an die Endkunden weitergegeben werde. Und jetzt erst in den letzten Monaten hatten wir wirklich in der Öffentlichkeit die Diskussion um die hohen Endverbraucherpreise, wo dann auch Strom- und Gaspreisbremse gekommen sind. Aber die Preise waren ja schon Anfang des Jahres extrem hoch.
Genau. Ich würde nicht sagen, dass sie erst ein Jahr später weitergegeben werden. Also es ist so, dass wenn ich einen Stromvertrag abschließe als privater Verbraucher oder als Industrieunternehmen, bekomme ich den Preis, den der Markt für die Zukunft sieht. Es ist aber so, in dem Moment, wo ich abschließe, mit einer Laufzeit von beispielsweise 1 Jahr, vereinfacht gesagt, geht der Stromlieferant hin und kauft diese Menge am Markt ein. dann ist es ziemlich egal, was in den nächsten 12 Monaten passiert. Er hat diese Menge ja schon eingekauft und ich kriege sie entsprechend geliefert. Das heißt, diese hohen Preise kommen letztendlich immer dann beim Kunden an, wenn ich einen neuen Vertrag abschließe. Und ich schließe ihn halt üblicherweise alle 1 oder 2 Jahre ab. Deswegen diese Verzögerung.
Oder wenn der Energielieferant, wenn seine Kontrakte auslaufen, der Vertrag aber mit dem Kunden weiterläuft und der am Markt nicht mehr die Energie zu diesen bisherigen Konditionen bekommt, dann merkt der, shit, jetzt muss ich mehr Energie fürs Geld ausgeben und muss dann auch die Verträge dementsprechend anpassen. Was jetzt passiert?
Genau, aber dann muss er ja den laufenden Vertrag kündigen. Also das ist eher unüblich. Also das passiert in der Regel nicht, dass ich, wenn ich einen 12-Monats-Vertrag abschließe, dann ist das eigentlich eine Preisgarantie, die da steht. Also es gibt wenige Verträge, die sozusagen auf Basis der aktuellen Preise sind. Und ein Lieferant, der letztendlich hier einen Vertrag abschließt, aber nicht im gleichen Zuge sich voll eindeckt am Terminmarkt, geht ein volles Risiko an. Das ist letztendlich Spekulation und das machen die wenigsten Lieferanten. Also es gab ein paar wenige, die dann in Konkurs gegangen sind. Aber ich sag mal, alle seriösen Lieferanten schließen im Prinzip immer die Gegenposition ab in dem Moment, wo sie eine Lieferverpflichtung eingehen, weil das sonst eine erhebliche Risikoposition ist. Einen extremen Fall haben wir gesehen, anderer Art, das war bei Uniper. Die sind ja letztendlich Importeur von Gas. Und die haben ja die Lieferverpflichtung gegenüber ihren Weiterverteilern letztendlich gehabt. Die haben das sich sozusagen eingedeckt zu einem bestimmten Preis am Markt. Und Uniper hat gesagt, ich verkaufe dir dieses Gas. Und auf der anderen Seite stand Russland als Vertragspartner. Ja. Der ist letztendlich weggefallen. Die Mengen wurden nicht geliefert. Deswegen musste Uniper entsprechend hier diese Gasmengen nachbeschaffen am Markt mit diesen extrem hohen Preisen und hat natürlich gigantische Verluste eingefahren, was letztendlich dazu geführt hat, dass im letzten Schritt Uniper verstaatlicht wurde. Zwischendurch wurde ja noch darüber diskutiert, das Ganze über eine Gasumlage aufzufangen. Das ist ja dann gescheitert, war ein schlechtes Konstrukt, war schlecht vermittelbar und letztendlich wurde dann Uniper verstaatlicht und das Ganze wurde dadurch abgefedert, dass wir ja jetzt die Gas- und Strompreisbremse haben, um diese Härten, die sich jetzt ergeben aufgrund der aktuell hohen Preise, wenn ich jetzt eben oder ja letzten 2 Monate einen neuen Vertrag abgeschlossen habe, die Verträge entsprechend ausgelaufen sind, die entsprechenden Preise angepasst wurden, hier sehr, sehr hohe Preise zu zahlen sind und es wirklich um nennenswerte Beträge gibt, die hier Haushalte zu stemmen haben, insbesondere für Gas, weil in der Wärme gebe ich ja deutlich mehr Kilowattstunden aus, um eine warme Wohnung zu haben, ist ja deutlich mehr nochmal als im Strombereich.
Ja, und der Staat ist ja auch wirklich krass reingegangen, eben durch diese Strom- und Gaspreisbremse sowie die Verstaatlichung von Uniper. Und es wurden also allein in der Summe 200 Milliarden Euro für diese 3 Maßnahmen hauptsächlich an Krediten aufgenommen. Zusätzlich kommen noch die Übergewinne, die jetzt abgeschöpft werden, dazu. Aber da ist der Staat wirklich am Arbeiten, um diese Härten abzufedern.
Genau, der berühmte Doppelwumms, sicherlich auch eins der zentralen Ereignisse dieses Jahr, das wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um hier das abzufedern. Und man sieht auch, viele Jahre könnte man das nicht durchhalten mit solchen hohen Energiepreisen. Und deswegen vielleicht doch wirklich auch nochmal Good News zum Ende des Jahres, dass hier auf den Terminmärkten die Preise deutlich zurückgehen.
Zu der Knappheit im Gasmarkt ist es dieses Jahr dann auch zur Knappheit im Strommarkt gekommen.
So würde ich es nicht sagen. Also es gab keine Knappheit.
Es gab keine Knappheit, aber es gab bestimmte Rahmenbedingungen, die den Strommarkt in Nervosität versetzt haben, beispielsweise. Also die AKWs in Frankreich, die waren nicht in der Kapazität zur Verfügung, in der man es erwartet hatte. Genau, wir hatten es gesagt, die Flüssestände waren niedrig, Kohle konnte nicht zu den Kraftwerken transportiert werden, Wasserkraftwerke in Norwegen konnten nicht in gewohnter Weise laufen, aufgrund der niedrigen Seestände und so weiter. Und es wurde dann auch in dieser Diskussion ja allgemein die Versorgungssicherheit diskutiert, inklusive Kernkraft in Deutschland.
Genau, also stellte sich natürlich die Frage, wenn in Deutschland vielleicht nicht genug Erdgas im Winter zur Verfügung ist und wir natürlich auch Erdgas stark für die Verstromung einsetzen in der Spitzenlast und in den Nachbarländern eine angespannte Situation ist, droht hier letztendlich ein Blackout oder Brownout. Und wer kann das besser beantworten als die Übertragungsnetzbetreiber, die hier entsprechend dafür verantwortlich sind, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Deswegen wurden diese eben beauftragt, einen zusätzlichen Stresstest durchzuführen. Grundsätzlich machen sie ohnehin diese Berechnung, aber dies ja besondere Aufmerksamkeit, eben eine zweite Sonderanalyse, die durchgeführt wurde für den Winter 2022/23. Und hier wurden verschiedene Szenarien nochmal durchgerechnet, extreme Szenarien, und sie kamen zu dem Schluss, wir müssten eigentlich durch den Winter kommen. Also Nuancen wurde das dann nochmal diskutiert, vor allen Dingen unter dem Aspekt, brauchen wir die Kernkraftwerke, ja oder nein? Und da war dann die Idee, die Kernkraftwerke vielleicht in die Reserve zu nehmen. Und dann wurde nochmal gerechnet, und die Situation in Frankreich war zunehmend kritisch, weil wirklich nicht in der Geschwindigkeit die Kernkraftwerke wieder zurück ans Netz gekommen sind. Hier in diesem Extremszenario wurde von 40 Gigawatt ausgegangen, die wieder am Netz sind. Da waren wir noch weiter drunter. Und dann hat letztendlich ja Olaf Scholz dieses Machtwort gesprochen in dem Streit zwischen Lindner und Habeck und gesagt, okay, die laufen im Streckbetrieb bis Ende März und dann haben wir den Kernenergieausstieg, so wie wir ihn eigentlich beschlossen hatten, also nochmal ein paar Monate länger, um die Versorgungssicherheit zu sichern. Hier vielleicht noch eine aktuelle Meldung, weil wir auch viel darüber berichtet haben. Die Situation in Frankreich entspannt sich auch aktuell. Das heißt, hier ist tatsächlich, dass wir, zumindest heißt diese Woche gelesen, jetzt über 40 Gigawatt am Netz haben. Das ist immer noch nicht viel im Vergleich zur gesamten installierten Leistung von über 60 Gigawatt, aber mehr als eben in diesem Extremszenario von dem Stresstest und deutlich mehr, als wir es noch vor ein paar Wochen gesehen haben. Und insgesamt ist die Situation in Frankreich auch deutlich entspannter, als man es vielleicht noch vor kurzem gesehen hat. Wir haben da über diese Ampel in den Nachrichten berichtet, wo jeden Tag dann berichtet werden soll, wo es vielleicht kritisch werden könnte in Frankreich, wo man einsparen soll. Und tatsächlich hat auch wahrscheinlich solche Nachrichten dazu geführt, dass wir hier jetzt Einsparungen sehen im Strombereich. Also hier werden von 9% im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2019 gesprochen. Also hier wird auf der einen Seite eingespart und zunehmend kommen auch die Kernkraftwerke wieder ans Netz. Somit können wir sagen, so wie es aktuell aussieht, unterm Aspekt Versorgungssicherheit, kommen wir wahrscheinlich durch den Winter von der Gasseite. Die Speicher sind gut gefüllt. Wir haben gerade milde Temperaturen. Es ist noch nicht entschieden. Es kann noch mal sehr kalt werden. Wir haben es gesehen, als es sehr kalt wurde, wie stark wir dann auch auf die Gasverstromung gesetzt haben, als wenig Wind und Photovoltaik zur Verfügung standen. Aber die Indikation sieht gut aus. Auf der Stromseite sollten wir auch eigentlich ganz gut gewappnet sein. Der Stresstest war schon unter Extrembedingungen inklusive Heizlüfter etc. gerechnet. Schlechtes Szenario für Frankreich. Frankreich kommt scheinbar langsam auf die Beine. Deswegen denke ich, sollten wir auch gut auf der Stromseite durch den Winter kommen. Und das daran Hängende, nämlich der Preis, sieht auch aus, als ob wir da Entspannung sehen. Deutlich besser als vor ein paar Wochen. Allerdings muss man da auch wirklich sagen, es ist immer noch ein hohes Preisniveau. Das heißt, auch langfristig werden das Preise, die schwer aushaltbar sind im Sozialen wie auch im Wirtschaftlichen. Und mit der Kombination mit Gas- und Strompreisbremse, die ja jetzt dann greift, sollten wir hier auch zumindest kurzfristig ganz gut durchkommen.
Die kurzfristigen Maßnahmen, eigentlich jetzt alle im Zusammenhang irgendwie direkt oder indirekt mit dem Krieg. Nichtsdestotrotz sind dieses Jahr wirklich die langfristigen Strategien auch weiterverfolgt worden. Also EU beispielsweise. Die haben wirklich viele Änderungen im Sinne des europäischen Green Deals durchgeführt. Nochmal zur Erinnerung, der Green Deal, der wurde 2021 von Ursula von der Leyen verkündet mit dem Ziel, dass wir 2030 die CO2-Emissionen um 55% verringert haben. Und dann kurz darauf später hat die Kommission ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, Fit for 55, in dem sie gesagt haben, okay, das und das müssen wir umsetzen, damit wir zu diesem Ziel kommen.
55% im Vergleich zu 1990.
Ja, ganz genau. Also gegenüber 1990 bis zum Jahr 2030 um 55% reduziert. Und da sind so Sachen rumgekommen, wie beispielsweise Schlagworte, das Verbot vom Verbrenner bis 2030 und so weiter und so
35,
weiter.
35, oder?
Genau, 35. Das wurde damals dann hoch in den Medien diskutiert, aber es waren nur Vorschläge. Jetzt war es an der Zeit, dass sich das EU-Parlament und der Ministerrat zu diesen Vorschlägen äußern und wirklich ihre Positionen dann definieren, ausdiskutieren und am Ende auch verabschieden. Wir sind jetzt in der Phase Ende 2022, wo schon einige dieser Änderungen, Maßnahmen umgesetzt sind. Ich möchte nur auf ein paar eingehen. Wenn wir jetzt in dieses Fit for 55-Paket reinschauen, was steht drinnen, sehen wir Themen wie zum Beispiel den europäischen Zertifikatshandel. Wir haben jetzt im Dezember die Nachricht bekommen, dass das Parlament und der Rat sich im Trilog geeinigt haben und wir jetzt eine Verschärfung dieses ETSs haben werden.
Verschärfung oder vor allen Dingen eine Erweiterung, ne, des Geltungsbereichs.
Beides. Die Gesamtanzahl der Zertifikate wird reduziert, sodass wir im Jahr 2030 in den betreffenden Sektoren dann eine Einsparpotenzial um 61% haben werden. Und es werden weitere Sektoren einbezogen, wie beispielsweise der Seeverkehr. Außerdem haben wir im Luftverkehr beispielsweise immer kostenlose Zuteilungen von Zertifikaten gehabt, die wird es in Zukunft auch nicht mehr geben. Auch in gewissen Teilen der Industrie. Und das war, weil man gesagt hat, wir möchten diese Industrie schützen. Sie stehen in Konkurrenz mit außereuropäischen Unternehmen. Deswegen geben wir diesen Industriezweigen kostenlose Zertifikate.
Genau, und da haben wir jetzt eine neue Maßnahme, können wir gleich noch was zu sagen, die sogenannten CBAMs. Genau, aber ich meinte jetzt gerade mit der Erweiterung, ich glaube, das, was ja besonders bedeutsam war, dass ja einfach Sektoren, die komplett nicht dem ETS unterliegen, die gesamten Gebäude, der Verkehr letztendlich jetzt hier reinkommt, was wir auf nationaler Ebene ja durch das Bundesemissionshandelsgesetz bereits umgesetzt hatten. Ja.
Richtig, es gibt einen komplett zweiten ETS. Also in den ersten ETS, den wir bis jetzt hatten, da wird noch der Seeverkehr mit reinbezogen und es wird zusätzlich noch einen zweiten ETS auf europäischer Ebene geben, den es noch umzusetzen gilt. In Deutschland haben wir den schon im Sinne von dieser CO2-Bepreisung auch im Gebäude und Verkehr. Genau, aber zurück zum CBAM. Das wird ein sehr großes Tool werden, das wir in den nächsten 5 Jahren dann bekommen werden. Es wird einen Zoll geben auf CO2, also Unternehmen, die nach Europa importieren, aus unserer Sicht, aus deren Sicht dann exportieren, werden diesen Kosten, die Unternehmen hier zahlen, dann ausgleichen müssen. Also die müssen für ihre CO2-Emissionen, die sie im Ausland tätigen, dort aber dafür nichts zahlen müssen, dann bei dem Import in die EU ausgleichen müssen.
Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was CBAM heißt.
CBAM ist eine Abkürzung für Cross-Border Adjustment Mechanism.
Genau, haben wir auch eine kleine Erklärung dazu in den Shownotes verlinkt, was eigentlich hinter CBAMs steckt.
Des Weiteren hat sich die EU mit der Erneuerbaren Energierichtlinie sowie mit der Energieeffizienzrichtlinie stark beschäftigt. Hier wurden die Ziele auch eben den Green Deal entsprechend angepasst. Wir haben aktuell mindestens 32% erneuerbare Energie bis 2030 und das wurde jetzt verschärft auf mindestens 40% erneuerbare Energie bis 2030. Da befinden wir uns noch in der Phase des Trilogs, also Europäisches Parlament und der Rat verhandeln das noch, aber da wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten auch dann weiteres kommen. Energieeffizienzrichtlinie genauso wird angepasst. Der Primärenergieverbrauch soll um 39% sinken. Des Weiteren haben wir auch im Transportsektor einfach spannende Änderungen erlebt, beispielsweise die Verordnungen, die wir kennen, so als Verbrennerverbot, dass wir bis 2035 dann nur noch in Summe klimaneutrale Fahrzeuge auf den Markt bringen dürfen. Also es können auch mit Green Fuels betankte Fahrzeuge dann noch zugelassen werden. Dann stehen noch einige Richtlinien in der Pipeline, die alle auf das große Ziel Green Deal einspeisen.
Vielleicht ein Punkt, den wir noch hervorheben könnten, weil wir hier auch eine Redispatch nachgehakt Folge mit Annika Neitz-Regett hatten, und zwar zur Taxonomie, dass hier einfach wirklich europaweite Standards für die Nachhaltigkeit eingeführt werden, verschärft werden. Das heißt hier, dass das Berichtswesen der Unternehmen sukzessive eben um diese Bereiche der Nachhaltigkeit jetzt erweitert werden und gefordert werden. Und interessant ist ja, dass dann insbesondere das für die Finanzierung Rückwirkungen haben könnte. Das ist letztendlich die Hoffnung, dass nachhaltige Unternehmen, grüne Unternehmen günstiger sich refinanzieren können an den Kapitalmärkten. Und ja, für die Unternehmen kommt da einiges an Arbeit auf sie zu, aber wahrscheinlich auch einiges an Motivation, schneller klimaneutral zu werden. Vielleicht noch Richtung Umsetzung. Genau, eigentlich wollen wir jetzt in die Umsetzung kommen. Ganz spannend auf EU-Ebene waren die IPCEI-Projekte, die auch für Deutschland relevanten Projekte. Es gab ja auch die Aussage von Greichen Habeck, dass die besonders relevant sind für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Und da gab es dieses Jahr eben zwei große Genehmigungen für die Projekte, die jetzt wirklich gestartet sind. Das waren von BASF und Salzgitter. Und da geht es wirklich um viel Geld und auch wirklich um den Umbau der Industrie zur klimaneutralen Industrie.
In Europa haben wir den Green Deal. In Amerika war ja oder wurde lange Zeit von der Linken der Green New Deal gefordert. Und dieses Jahr ist der Inflation Reduction Act gekommen. Da heißt jetzt ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz beinhaltet er extrem hohe Investitionen in die grüne Transformation über die nächsten Jahre.
Oder sagen wir, er reizt entsprechende Investitionen an. Also hier geht es ganz konkret um Subventionen bei entsprechenden nachhaltigen Industrien, insbesondere in der Wasserstoffwirtschaft, was jetzt hier sehr stark diskutiert wird. Letztendlich ist es eine Form von Industriepolitik. Ganz konkrete Schlüsselbranchen werden massiv gefördert. Und auch in den Diskussionen mit unseren Industriepartnern merken wir, welche Bedeutung das hat, dass jetzt wirklich auch Standortentscheidungen hinsichtlich Aufbau von Batteriekapazitäten, Ähnlichem gesagt wird, nee, da müssen wir eigentlich in die USA gehen, weil die Subventionen so hoch sind, das lohnt sich einfach dort viel, viel mehr. Also das wird sicherlich nochmal sehr spannend die nächsten Jahre, wie groß die Auswirkung ist, beziehungsweise wie die Antwort der EU ist. Hier wird ja auch schon diskutiert, dass man hier wahrscheinlich auch entsprechend eine Gegenoffensive letztendlich starten muss, damit wir hier nicht die Schlüsselbranchen alle verlieren und die in den USA investieren.
Gut, gehen wir eine Ebene runter auf die nationale Ebene. Wir haben das erste volle Kalenderjahr der neuen Regierung hinter uns und ja, für uns natürlich besonders wichtig das BMWK, also das Wirtschafts- und Klimaministerium. Sie haben am Anfang vom Jahr angekündigt, sie werden große Reformen anstoßen im Osterpaket und dann soll ein Sommerpaket folgen. Das Osterpaket ist gekommen mit einer gewissen Verspätung. Das Sommerpaket wurde dann gecancelt, weil die einzelnen Maßnahmen dann im Einzelnen verabschiedet werden und nicht mehr so im Ganzen.
Genau, also es ist viel passiert. Also ich glaube, es wäre jetzt auch schwierig, hier die gesamte Übersicht zu geben, was genau in welchem Gesetz geändert wurde. Also das ist ja schon von Folge zu Folge nicht einfach gewesen. Ich konnte es jetzt persönlich nicht nachüberprüfen, aber es wird ja gesagt, dass hier wirklich in diesem Jahr mehr an Gesetzen hinsichtlich Energiewirtschaft, Energiewende auf den Weg gebracht wurde im Vergleich zur letzten Legislaturperiode. Einfach nur mal kurz genannt, genau, EEG wurde reformiert als zentrales Gesetz für den Ausbau der Erneuerbaren. Hier auch nochmal die Erhöhung der Ausbauziele im Osterpaket im Vergleich zum Koalitionsvertrag. Und da hatten wir auch diesen schönen Vergleich zum historischen Ausbau. Das ist wirklich gigantisch, was da auf Deutschland zukommt, was den Ausbau der Erneuerbaren, insbesondere Photovoltaik und Windkraft angeht.
Ja, Stichwort in Zahlen, bis 2030 wollen wir einen Strommix, der auf 80% Erneuerbare beruht.
Genau, und da ist auch schon berücksichtigt, dass wir einen Stromverbrauchsanstieg sehen werden, nicht weil wir energieeffizienter werden, sondern weil wir auf strombasierte Effizienztechnologien wie Elektromobilität und Wärmepumpen setzen wollen.
Ein anderes Gesetz, das mir in Erinnerung geblieben ist, ist das Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen. Hier wurde ein Kompromiss zwischen Bundesländern und Bund gefunden, in dem die Bundesländer jetzt verbindliche Quoten zur Flächenausweisung haben. Also jedes Bundesland muss jetzt in den nächsten Jahrzehnten, ob es 1,4, ich glaube, die Stadtstaaten und die Flächenbundesländer um die 2% dann ausweisen.
Genau. Dann natürlich das oberste Gesetz im Bereich der Energiewirtschaft. Energiewirtschaftsgesetz wurde auch entsprechend geändert. Es gibt ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz mit Änderungen, Emissionsschutzgesetz, KWK-Gesetz, Baugesetzbuch, alles, damit wir jetzt schneller in die Umsetzung kommen. Daneben natürlich noch die ganzen gesetzlichen Maßnahmen, die passiert sind im Sinne der Versorgungssicherheit, um hier durch die Krise zu kommen. Da gab es jetzt plötzlich so ein LNG-Beschleunigungsgesetz, sonst hätten wir das wahrscheinlich in dieser kurzen Zeit nicht geschafft, dass wir die Eröffnungsfeier in Wilhelmshaven dieses Jahr noch gefeiert hätten. Spannend waren auch der ein oder andere Entwurf, das heißt noch nicht neues Gesetz, aber man sieht, wo die Reise hingeht. Hier zu nennen zum Beispiel das Gesetz für Herkunftsnachweise für Gas, Wasserstoff und Wärme. Kurze Erinnerung, wir haben ja schon Herkunftsnachweise für den Strom. Die sind ja auch stark in der Kritik, Stichwort Herkunftsnachweise aus Norwegen. Und hier brauchen wir neue Instrumente, insbesondere natürlich für den grünen Wasserstoff. Hier hatten wir ja auch eine Redispatch-Spezialfolge mit Burkhard Hoffmann von Stiftung Umwelt Energierecht in Folge Nummer 11, wo wir uns nochmal intensiv damit auseinandergesetzt haben, was nach EU-Recht vermeintlich grüner Wasserstoff ist. Ist noch nicht abgeschlossen, das ganze Thema. Genau, RED 2, RED 3 sind hier die Stichworte. Also auch hier sehen wir ja schon, wie sozusagen die europäische Gesetzgebung dann Richtung nationaler Gesetzgebung wirkt. Des Weiteren spannend war auch das neue Digitalisierungsgesetz, was jetzt im Kabinett Ende des Jahres war. Und hier ist es eben zentrales Ziel, tatsächlich jetzt doch nochmal zum Rollout von Smart Mietern zu kommen, das Ganze zu entbürokratisieren, weil da sind wir ja schon ein paar Jahre hinten dran, was den Rollout angeht.
Ja, wir hatten es gerade, Herkunftsnachweise für grünen Wasserstoff. Bleibt auch die Frage, woher der grüne Wasserstoff? Da hatten wir eine sehr spannende Nachgehakt-Folge mit Kirstin Westphal. Es war die Nummer 27 und sie ist die Vorsitzende von H2 Global. Also eine Stiftung, die auf dem globalen Weltmarkt jetzt Lieferketten etablieren soll für Derivate von grünem Wasserstoff. Wasserstoff wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Das sagt auch die nationale Wasserstoffstrategie, die dieses Jahr jetzt auch nochmal novelliert werden sollte. Die wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres kommen. Und ja, also H2 Global hat jetzt angefangen, Wasserstoff zu kaufen. Die ersten Auktionen sind öffentlich und Konsortien können sich darauf jetzt bewerben.
Genau, dann hatten wir noch das Thema Biomassestrategie. Hier sind die Eckpunkte veröffentlicht worden von der Bundesregierung, wo man hier die Schwerpunkte setzen möchte in der Zukunft, wo letztendlich idealerweise die Biomasse auch eingesetzt werden soll. Und was hatten wir noch? Kohleausstieg. Im Koalitionsvertrag ist ja vereinbart worden, dass wir den Kohleausstieg schon 2030 nach Möglichkeit vollziehen werden. War natürlich dies Jahr besonders schwieriges Thema, weil wir ja jetzt erstmal wieder verstärkt auf Kohle setzen mussten, weil wir nicht ausreichend Erdgas zur Verfügung hatten. Und da gab es einen interessanten Deal zwischen RWE und dem Staat, also der Bundesregierung. Und hier wurden zwei Braunkohlekraftwerke, die eigentlich Ende 2022 stillgelegt werden sollten, weiter betrieben, also reaktiviert, verlängert. und mit dem Ziel ganz klar, die Versorgungssicherheit im Strombereich aufrechtzuerhalten, Erdgas einzusparen. Und im Gegenzug hat dann RWE verkündet, RWE ist der Betreiber dieser Braunkohlekraftwerke, dass sie dafür ab 2030 eben keinen Strom mehr aus diesen Braunkohlekraftwerken produzieren wollen. Es geht insgesamt um 3 Gigawatt und es sollen dadurch letztendlich 280 Millionen Tonnen CO2 unter der Erde bleiben, nicht mehr verbrannt werden. Das wurde im Großen und Ganzen positiv gesehen. In der öffentlichen Diskussion wurde natürlich dort aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass tatsächlich Lützerath mit diesem Symbolcharakter diesem Deal zum Opfer fällt, weil jetzt ja erstmal mehr abgebaggert wird bei den 2 Kraftwerken, die jetzt erstmal länger laufen, dafür insgesamt dann alle Kraftwerke 2030 von RWE nicht mehr weiter betrieben werden.
Ich würde noch gern die Klimaschutzverträge erwähnen. Da haben wir jetzt eine Förderrichtlinie bekommen, in der die Konditionen ausgelegt wurden, was man denn als Unternehmen erfüllen muss, um hier in diesen Klimaschutzverträgen dann auch gefördert zu werden. Und das Besondere an diesen Verträgen ist, dass diesmal auch wirklich die Betriebskosten gefördert werden. Also dadurch können sich jetzt Unternehmen darauf einlassen, ihre auf fossil basierenden Prozessrouten umzustellen, auch wenn jetzt beispielsweise der Wasserstoff noch teurer ist als die Alternative des Gas. Also sehr spannendes Instrument. Wir haben da auch eine Veröffentlichung von uns, der FFE, in den Shownotes verlinkt.
Und was auch dieses Jahr immer wieder in unseren Folgen vorkam, waren neue oder verstärkte Energie- und Klimapartnerschaften. Also unsere Bundesregierung war sehr umtriebig, um die Welt zu reisen und hier neue Abkommen zu schließen. Zum einen für die Versorgungssicherheit, Stichwort Ausweitung oder neue Partnerschaften in Bezug der Gasimporte mit Katar, sicherlich eins der am häufigsten diskutierten Partnerschaften, oder Namibia, was auch sehr kritisch gesehen wurde, oder riesige Projekte mit Kasachstan, Stichwort Eurasia, aber auch bestehende Partnerschaften wie mit den Niederlanden, die hier vertieft wurden, die sich dann eben an H2Global beteiligt haben, wie wir eben schon gesagt haben, sehr spannendes Instrument, Wasserstoffpartnerschaft mit Kanada, also Richtung Zukunft orientiert, oder ganz konkret Klimapartnerschaften, eben nicht nur Energiepartnerschaften hier zu nennen, die erste mit einem lateinamerikanischen Land, nämlich Peru.
Und um den Bogen zu schließen, als letztes das Energiesicherheitsgesetz. Ich weiß nicht, wie oft es novelliert wurde, aber es war im Zusammenhang mit dem Russlandkrieg, mit Juniper, waren immer neue Maßnahmen vonnöten, die gesetzlich noch nicht so möglich war. Und da hat der Bundestag im Zusammenhang mit dem BMWK, mit der Bundesregierung, wirklich in Rekordtempo dieses Gesetz novelliert, mehrere Male, um hier die entsprechenden Werkzeuge zur Hand zu haben. Gut, lass uns das nochmal zusammenfassen. Jetzt haben wir ja wirklich nochmal im Detail die aus uns interessanten oder wichtigsten Nachrichten zusammengefasst. Was waren denn jetzt die großen Linien? Also was, wie, wo, an welchem Faden können wir die ganzen Ereignisse jetzt aufhädeln?
Ja, aus meiner Sicht ist einfach das dominante Thema gewesen Versorgungssicherheit. Wie kommen wir durch den Winter? Wie gehen wir mit den hohen Preisen aufgrund der Mangellage um? Welche Preise sehen wir? Das war das dominante Thema. Und wir haben ja jetzt in der Zusammenfassung gesehen, es ist schon auch noch einiges und ganz schön viel im Vergleich zu früher passiert im Bereich Energiewende auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene. Aber es war nicht so dominant in der Nachrichtenlage. Aber man muss auch fairerweise sagen, es ist nicht hinten runtergefallen. Also es ist parallel passiert und ja.
Ja, sehe ich auch so. Also die 2 Linien haben wir identifizieren können. Ob es genug ist, was auf der Energiewende-Seite passiert ist, dazu haben wir ja am Anfang in dem Klimateil ein paar einordnende Zahlen gegeben. Das wird die Geschichte zeigen. Aber es ist jetzt nicht nichts passiert in 2022.
Und wenn wir nach vorne schauen, was sind aus deiner Sicht die wichtigen Themen im nächsten Jahr, was erwartet uns da?
Ja, das erste hast du ja schon gesagt. Also werden wir es durch den Winter 2023 schaffen, ne? 2023, 2024. Das Thema bleibt eigentlich gleich. Die Erdgasimporte über die Pipeline, über Nord Stream 1 bleiben aus. Die Pipeline ist ja zerstört. Es gibt noch einen Strang bei Nord Stream 2 und wir haben die Jamal Pipeline. Ja, und dann gilt es zu schauen, reichen die Importe über die LNG-Terminals oder schaffen wir es genug einzusparen? Bleibt sehr spannend.
Ja, denke ich auch. Das wird weiter das erste Halbjahr 2023 dominieren. Insbesondere je nachdem, mit welchem Speicherfüllstand wir dann in den Frühling starten, wie schnell alle LNG-Terminals zur Verfügung stehen und zu welchen Preisen wir global einkaufen müssen. Aber das wird erstmal das wichtige Thema sein. Und ich denke dann natürlich eben das zentrale Versprechen der neuen Bundesregierung auf nationaler Ebene, die Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Wie gut kommen wir da jetzt wirklich in die Umsetzung? Wir wissen beide, ja, wenn man heute beschließt, dass wir gerne mehr Windkraftanlagen haben wollen, dann dauert das ein paar Jahre. Genau, es sollte halt nicht mehr wie in der Vergangenheit dann 8 Jahre ungefähr dauern, sondern irgendwie ein paar Jahre weniger. Aber da sollten wir natürlich in 2023 auch schon ganz klare Signale sehen, dass wir jetzt dort in die verstärkte Umsetzung kommen, sprich Ausschreibungsrunden der BNetzA, ja. Welche Volumina, zu welchen Preisen, also das wird sicherlich ein ganz wichtiges Thema in diesem Jahr werden.
Die Anzahl an Windrädern, die in Betrieb gehen werden, wird jetzt nicht explodieren nächstes Jahr, aber es lässt auch hoffen, dass jetzt die Maßnahmen mit überragendem öffentlichen Interesse und der neuen EEG, dass hier die Ziele einfach schon auch, wie du sagst, bei den ersten Schritten der Projekte dann in den Zahlen, dass man das dann schon sieht.
Genau, ganz optimistisch bin ich eigentlich bei der Photovoltaik. Da hatten wir ja auch in einer Redispatch-Folge die Nachricht, dass tatsächlich China hier die Kapazitäten für den Bau von Solarmodulen massiv erhöht hat. Also dort wäre die Hoffnung, dass ausreichend Module im Markt vorhanden sind. Ich meine, Deutschland ist nicht das einzige Land, was Photovoltaik zubauen will. Es gibt noch viele mehr Länder. Es ist eine günstige Technologie. Vielleicht ist es ein bisschen teurer als in der Vergangenheit. Aber wenn man hier mit den Industriebetrieben spricht, also wer noch keine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, plant momentan eine. Also ja. Das ist wirklich, jeder will und auch außerhalb vom EEG Freiflächenanlagen, die geplant werden. Da wäre ich ganz optimistisch, dass da wirklich viele Projekte dieses Jahr an den Start gehen.
Ja, ich finde es auch spannend, was auf EU-Ebene, also jetzt ist der Plan ja relativ klar, wir haben dieses Umsetzungsprogramm Fit for 55, sehen aber auch schon, dass die Richtlinien, die Novellierung dieser Richtlinien jetzt in den Endzügen sind, wie die Europäische Union dann weiter vorgeht bis 2030, welche neuen Maßnahmen sie dann auf die Straße bringen wollen, welche Ideen dann noch kommen werden. Also ich denke, wir werden da vielleicht noch die ein oder neue Maßnahme kennenlernen in 2023.
Ja, da finde ich es fast noch spannender. Also von dem, was wir alles vorhin besprochen haben, dass viel passiert ist, das sind ja letztendlich erstmal nur Richtlinien auf EU-Ebene.
Ja.
Und das muss ja übersetzt werden in nationale Gesetze. Also ja. Was machen wir draus? Wie scharf gehen wir damit um? Wie konkret? Also da wurde ja in der Vergangenheit häufig auch mal was verschleppt und dann musste man irgendwie angemahnt werden. Also wie stark wird das, was von EU-Ebene beschlossen ist, überall in Europa dann in nationales Gesetz umgesetzt?
Auf jeden Fall. Auch so Instrumente wie der SIBEM, wie der dann ausgestaltet wird, was er für Konsequenzen haben wird, das wird sich dann alles, das wird in 2023 nicht kommen, aber dann in den nächsten 5 Jahren, was das dann bringen wird.
Ganz konkret, denke ich, wird eins der großen Themen sein, auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene, das Thema Marktdesign. Also das war ja auch schon in den letzten Monaten sehr, sehr dominant. Funktioniert das Marktdesign im Strommarkt überhaupt? Wir haben jetzt Millionen von Merit-Order-Experten in Deutschland bekommen und das ist ja nicht nur das Einzige, die Preisbildung in den Strommärkten, sondern natürlich auch den Anreiz hinsichtlich Installation von neuen Kapazitäten. Wir brauchen nach all den Szenarien viele, viele Gaskraftwerke, idealerweise natürlich Wasserstoffkraftwerke in der Zukunft oder zumindest H2-Ready-Kraftwerke. Funktioniert das mit dem Marktdesign, was wir haben? Stichwort Kapazitätsprämien, das wird sicherlich auch alles in 2023 nochmal stark hochkommen und wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach dann sein in der Umsetzung.
Okay, und das sind die Fragen, die jetzt absehbar sind. Also die Invasion in die Ukraine war ja 2021 noch nicht absehbar, dass das 2022 passiert. Und dann kam so ein Brummer. Ich glaube, es ist davon auszugehen, dass die Energiewirtschaft mindestens genauso spannend bleibt, wie sie jetzt ist. Und wir ein erlebnisreiches Jahr vor uns haben.
Genau, also ich denke, es wird genug Nachrichten geben, dass wir alle zwei Wochen schön unsere Nachrichtenübersicht hier im Podcast Real Dispatch machen können. Und das bringt uns, glaube ich, zu einem kleinen Rückblick auf das Jahr 2022, beziehungsweise, wie du richtig gesagt hast, unserem ersten Real Dispatch-Jahr. Wir haben ja Ende Januar gestartet, also vom Timing in dem Sinne optimal. Ab dann fing eigentlich Ende Februar die wirklich spannendste Zeit an, was Energiewirtschaft angeht, mit all den Verwerfungen, die wir beobachtet haben, die wir heute nochmal einsortiert haben, und haben insgesamt 29 Folgen produziert, plus die Folge 0, wo wir uns kurz vorgestellt haben. Von diesen 29 Folgen gab es 4 nachgehakt Folgen mit Interviewpartnern, ein FFE-Spezial und dann ganz konkret 24 Folgen, wo wir einen Nachrichtenüberblick gegeben haben.
Ja, und um nochmal zurückzuschauen, was haben wir uns vorgenommen, was daraus geworden ist? Wir haben uns in der Folge 0 vorgenommen, einen Podcast zu produzieren, den wir selbst vermissen. Also einen Nachrichtenüberblick, einen wert- oder möglichst wertfreien Nachrichtenüberblick, damit wir uns selbst unsere Meinung bilden können, im Bereich der Energiewirtschaft. Also wir beide arbeiten hier und haben uns gedacht, hey, wenn Kollegen oder andere Personen in dieser Branche genau dasselbe Bedürfnis haben wie wir, warum nehmen wir das nicht auf, was wir uns dann selbst recherchieren würden?
Genau, also wertvoll, aber nicht bewertend, genau. Ich denke, wir haben es gut geschafft, war nicht immer einfach, genau, wenn man zusammensitzt und anfängt auch in so einer Folge zu diskutieren, dann möchte man das natürlich auch nochmal persönlich einsortieren, dann kommt man natürlich...
Ja, vor allem seine Meinung losbekommen.
Ja, genau, da haben wir uns zurückgehalten, das war auch eins der Feedbacks, was wir hin und wieder bekommen haben, so ganz persönlich, so, ja, wenn ich euren Podcast höre, dann denken wir so, ja und, was denkst du jetzt dazu? Wir haben es weggelassen, wir sind auch der Meinung, dass es ein weiterhin gutes Konzept ist, gerade wenn man sich so anschaut, was im Markt verfügbar ist an Podcasts, gibt ja einige Podcasts, die hier, sage ich mal, ja, sehr bewertend, sehr meinungsbildend über diese Themen diskutieren, auch spannende Podcasts, und deswegen denken wir, dass dieses Format, so wie wir es jetzt über dieses Jahr etabliert haben, ja, eine gute Lücke füllt und auch diesen Anspruch, ja, einfach sicher zu sein, wenn ich diesen Podcast höre alle zwei Wochen, dann verpasse ich nichts. Also ja. Es passiert so viel und man hat ja immer so, oh, was ist da passiert, ist irgendwas. Man weiß, wenn ich da diese 30 bis maximal 60 Minuten investiere, dann bin ich sicher, dass ich keine wesentliche Nachricht aus Energiewirtschaft, Energiepolitik oder Klimapolitik verpasse.
Und das Schöne an den Nachrichten ist ja auch wirklich, dass es aufeinander aufbaut, dass Folgenachrichten kommen, dass man auch Sachen dann vielleicht 1, 2, 3 Mal dann hört, erklärt bekommt. Und mir geht's persönlich so, dass ich da wirklich ziemlich viel lerne, was ich auch sehr gut finde. Noch ein kleiner Punkt zur Wertfreiheit. Also uns ist es auch bewusst, dass es hundertprozentig natürlich nicht möglich ist. Wir beide stecken in unserer Haut als Menschen, aber versuchen da einfach das Beste.
Genau, dann hatten wir unsere nachgehakt Spezialfolgen, 4 Stück dieses Jahr.
Ja.
Die haben richtig Spaß gemacht.
Die sind für uns quasi so die Sahnehäubchen. Wir waren einmal in Berlin, haben einmal Bayernnetz besucht in der Zentrale hier in München. Dann haben wir die anderen beiden einmal, genau, was die Kollegin, und auch über Teams haben wir ein Interview geführt, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Das sind Themen, das sind interessante Menschen, die wir auch selber dann kennenlernen dürfen, mit ihnen dann diskutieren und die Fragen stellen, die uns auf der Seele brennen.
Genau. Auch hier hatten wir ja, als wir den Podcast aufgesetzt haben, diskutiert, ob wir nicht dieses FFE-Netzwerk unseren guten Kontakte aus den Projekten dazu nutzen, eben spannende Interviewpartner vors Mikro zu bekommen, mit ihnen zu diskutieren. Klar, diese Folgen waren unglaublich wertvoll für uns. Wir haben viel gelernt. Allerdings gibt es natürlich ähnliche Podcast-Formate, wo eben jedes Mal ein Interviewpartner Rede und Antwort steht. Deswegen wollen wir das jetzt nicht nach vorne stellen, sondern wie du sagst, das Sahnehäubchen zwischendurch. Und zwar immer dann, wenn wir das Gefühl haben, es gibt was Aktuelles, wo uns ein Experte hilft, diese Gemengelage an Nachrichten, Meinungen, die gerade durch die Medien wabern, nochmal ja, aufzuklären, darzustellen, wie es denn nun exakt ist.
Ja. Und als drittes Format hatten wir das FFE-Spezial. Das war als Urlaubsformat konzipiert und hat aus unserer Sicht auch ganz gut funktioniert. Wir haben unseren dreiwöchigen Urlaub dazu genutzt, eine Folge online zu bringen, indem wir unseren Background nochmal vorgestellt haben, die FFE, da wo wir zu Hause sind, hier arbeiten wir, hier bekommen wir unsere Inspiration von unseren Kollegen, hier lernen wir viel, ist einfach super hier. Das wollten wir euch vorstellen und wir hatten die Chance mit dieser Folge, dass wir sie vorproduzieren können. Wir haben 2 Wochen vorher unsere Kollegen interviewt, unsere Kollegen und Kolleginnen, und haben das geschnitten und konnten das dann in der Urlaubszeit veröffentlichen. Das geht bei unseren anderen Formaten nicht, weil wir so einen starken Fokus auf Aktualität haben. Deswegen aus 2 Gründen, Urlaubsformat und Transparenz unseres Hintergrundes, würden wir sagen, dass wir da vielleicht auch die ein oder andere noch im neuen Jahr dann produzieren werden.
Genau. Und ansonsten denke ich, alles zusammengefasst, machen wir erstmal weiter so. Nicht nur wir sind mit uns ganz zufrieden, weil es uns Spaß macht. Nein, also vielen Dank für das viele, viele Feedback, was wir im persönlichen Gespräch bekommen, was wir per E-Mail bekommen, von kleinen Hinweisen, dass vielleicht eine Formulierung nicht ganz scharf war, wo wir dann entsprechend nochmal in der Folge darauf die Chance bekommen, das richtig zu stellen, bis hin zu ganz konkreten Vorschlägen zur Verbesserung. Aber das überwiegende Feedback war wirklich tolles Format, macht Spaß, ich bin regelmäßiger Hörer, dafür ganz herzlichen Dank, genau. Und damit auch der Aufruf an euch, ja, schickt uns weiter Feedback, wir machen das nicht nur für uns, sondern eben auch für euch. Also wenn ihr Ideen habt, wie wir besser werden können, dann immer her damit.
Ja, also es sind wirklich hilfreiche Sachen mit dabei. Beispielsweise so Themen wie Kapiteltrenner und sowas, die haben wir jetzt auf dem Schirm. Die werden wir dieses Jahr nochmal umsetzen. Ja genau, ich bin mir persönlich nicht ganz sicher, ob das mit unserem Dienstleister funktioniert. Sollte aber doch möglich sein.
Gut, dann vielleicht noch so ein bisschen, kleinen Blick in den Maschinenraum, wie eigentlich so ein Podcast produziert wird, zumindest wie bei uns. Das sind wir beide. Wir haben das mehr oder weniger als Hobby gestartet, deswegen wird ja auch einiges so hobbymäßig umgesetzt. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht kurz darstellen, wie wir sozusagen so einen Podcast produzieren. Wie ist da der Ablauf?
Ja, also du sagst, es ist Hobby, es ist jetzt auch Hobby im Beruf, in meinem beruflichen Umfeld, also das überschneidet sich, da finde ich persönlich ziemlich geil, dass es möglich ist. Wir zwei treffen uns immer Donnerstagabends, um das aufzunehmen, wir haben da einen Regeltermin drinnen und müssen halt in der Woche davor irgendwie so zusehen, dass wir die Themen zusammenbekommen. Wir schreiben die uns auf, schicken sie uns gegenseitig und dann wird Mittwochabend irgendwo eine halbe Stunde freigeschaufelt, in der wir uns dann gegenseitig die Themen zuteilen und sagen, hey, da schaust du nochmal drauf, da schaue ich nochmal drauf. Das ist interessant, das schmeißen wir raus, das hat keinen Nachrichtencharakter. Das passiert am Mittwochabend und dann danach, oftmals noch am Mittwochabend selbst oder dann am Donnerstagnachmittag, arbeiten wir dann die Themen nochmal inhaltlich auf, um sie uns dann wirklich am Donnerstagabend zu erzählen gegenseitig. Wir diskutieren dann drüber nochmal kurz vorher und versuchen da aber auch im Podcast selbst die Diskussion aufkommen zu lassen. Ja, danach ist Schneiden angesagt, passiert auch Donnerstagabends, um dann Freitagmorgens die Folge zu veröffentlichen. Aufmerksame Hörer und Hörerinnen merken, dass es jetzt nicht immer um Punkt 9 ist, sondern je nachdem, wie es donnerstagsabends klappt, brauchen wir da noch 1-2 Stunden länger oder kürzer. Also immer alles ziemlich aktuell, aber Hobby im Beruf, es ist wirklich auch ein Hobby, das in die Freizeit reingeht, aber weil es zum einen so viel Spaß macht, weil wir das Gefühl haben, es bringt uns selber was, weil wir das Gefühl haben, wir können da auch andere Leute irgendwie mehr Wert liefern. Ja, es ist einfach ein Projekt, das ich persönlich ziemlich geil finde und auch noch Lust drauf habe, das weiterzumachen.
Genau, also es ist eben nicht nur, dass es anderen was bringt. Wir haben es im Vorgespräch auch noch festgehalten. Selbst wenn wir jetzt hier nicht die Abonnenten gewonnen hätten übers Jahr, glaube ich, würden wir weitermachen, weil es uns einfach hilft, Übersicht zu behalten in diesem ganzen Nachrichtendschungel. Und hier vielleicht auch noch ein Hinweis, wo kriegen wir denn unsere Nachrichten eigentlich her? Und da einfaches Beispiel, wir nutzen an der FFE Slack, da gibt es verschiedene Channels zu bestimmten Themen, die scannen wir dann. Das führt auch dazu, dass wir manchmal so ein bisschen exotische Nachrichten dabei haben, weil irgendjemand irgendwo eine Nachricht gefunden hat über Twitter etc. Natürlich müssen wir die nochmal kurz validieren. Das macht es, glaube ich, ganz spannend, sozusagen vielleicht die ein oder andere Nachricht, die nicht nur Mainstream ist, zu haben. Andererseits haben wir natürlich den Anspruch hier, dass die wichtigsten Nachrichten möglich erfasst werden. Und wie schaffen wir das? Ganz klar, ein Abonnent hier von der FFE, Tagesspiegel Background, Energate Messenger, wo wir natürlich gegenchecken können, haben wir irgendwas übersehen, gibt es noch was, was wir mit reinnehmen müssen? Und wir kommen ja nur alle 2 Wochen raus, das heißt, wir hören auch zwischendrin die anderen Energie- und Klima-Podcasts, die es auf dem Markt gibt, kriegen mit, über welche Themen wird gerade diskutiert, gibt's was, was wir übersehen haben. Und so sammeln wir sozusagen über die 2 Wochen und so, wie du es gesagt hast, Mittwochabend wird dann abgeglichen, ein bisschen ausgewählt, priorisiert und dann zugeteilt und dann die finalen Ausarbeitung nach Informationen, nochmal ein bisschen Recherche, dann irgendwie ja Mittwochabend oder irgendwo Donnerstag kurz noch, bevor wir uns wieder zusammensetzen.
Ganz genau. Jetzt seit kurzem haben wir auch noch eine dritte Unterstützung, Jasmin Lerch, da sind wir super froh und dankbar, die vor allem dann in der Nachbearbeitung dann mit tatkräftig am Werk ist, also sehr, sehr, sehr spaßig mit ihr, ich glaube wunderbar. Vielen Dank dafür, Jasmin.
Schön, sind wir am Ende?
Sind wir am Ende. Am Ende vom Jahr und am Beginn eines neuen Jahres. Und ich freue mich jetzt auf die letzten ruhigen Tage. Was treibst du noch so?
Ich gehe Skifahren.
Ja. Mach ich nicht. Ich werde mich jetzt noch entspannen.
Alles klar. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.